Liebe Freunde, in einem der Slumviertel von Karl-Marx-Stadt traf ich neulich einen älteren Mann. Das war so in der Gegend zwischen der Leipziger und der Bergstraße, also dort, wo viele Häuser abgerissen und unbewohnt oder teilweise geräumt oder vergammelt, also jedenfalls unzumutbar sind. Ich kam von einem Geschäft, das war aus betrieblichen Gründen geschlossen, und er kam von einem Geschäft, das war auch aus betrieblichen Gründen geschlossen. Es war also eine ganz gewöhnliche, ganz alltägliche Begegnung. Beide hatten wir die übliche alltägliche Wut. Beide fingen wir mit dem üblichen alltäglichen Gemecker an, das überall anfängt im DDR-Alltag, wo sich zwei Bürger treffen vor Geschäften, die aus betrieblichen Gründen nicht geöffnet sind. Und nach der üblichen Feststellung, dass das im Westen alles ganz anders ist, da sagte der ältere Mann, man hat manchmal wirklich den Eindruck, als ob wir den Krieg alleine verloren hätten. Also mit anderen Worten, wir müssen immer noch die Suppe auslöffeln, die uns unsere Vorväter eingebrockt haben. Dieses Sprichwort von dem Suppe auslöffeln, das hat im Volk Israel nach einem verlorenen Krieg mal eine große Rolle gespielt. Nur, dass die damals nicht von Suppe, sondern von sauren Trauben gesprochen haben. Damals sagte man, unsere Väter haben saure Trauben gegessen und uns sind die Zähne davon stumpf geworden. Also ein anderer Text, aber die gleiche Melodie. Mir geht's schlecht, schuld sind die anderen. Und so gibt's bis zum heutigen Tag Leute, die berufen sich bei jeder Pleite auf ihre miese Vergangenheit. Die schieben jede Schuld auf ihr kaputtes Elternhaus. Die verstecken sich bei jeder Gelegenheit hinter ihrer Veranlagung mit der Ausrede, ich bin nun mal so. Vorige Woche musste ich Gras mähen, da machte ich mal eine Pause, setzte mich hin und da kam eine Raupe angekrochen, so eine kleine hässliche, schwarze, stachliche und setzte sich auf meinen Schuh. Und dann fing die mit mir ein Gespräch an, wie das die Raupen eben so machen. Und die hat mir erklärt und sagte, ich bin nun mal so, wie ich bin. Stachlich, behaart, kriechend, von Gott zu nichts Höherem berufen. Was man ist, das ist man. Man muss sich annehmen, wie man ist. So mit Haut und Haaren. Was zählt, ist das Faktische. Alles andere sind Träume. Meine Lebenserfahrung, so sagte mir die Raupe, meine Lebenserfahrung lässt keinen anderen Schluss zu, niemand kann aus seiner Haut. Kaum hatte die Raupe das gesagt, kam aus ihrer Haut ein wunderschöner Schmetterling hervor und flog in die Luft. Vielleicht bist du mit deiner Lebenserfahrung noch nicht weitergekommen als diese arme Raupe. Aber vielleicht kannst du dir wenigstens vorstellen, dass die Lebenserfahrung, die du bis jetzt gesammelt hast, noch nicht alles ist. Es könnte ja sein, dass ganz neue Lebenserfahrungen noch vor dir liegen. Zum Beispiel, wenn du dein Leben an Gott auslieferst. Denn Gott, der lehnt dieses stumpfsinnige Sprichwort von dem Suppe auslöffeln ab und er setzt sein lebendiges Wort dagegen. Prophet Jesekiel aus dem Alten Testament, Kapitel 18. Und des Herrn Wort geschah zu mir, was habt ihr unter euch im Land Israels für ein Sprichwort, die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, dieses Sprichwort soll nicht mehr unter euch umgehen in Israel. Denn seht, alle Menschen gehören mir, die Väter gehören mir so gut wie die Söhne. Es ist und bleibt natürlich eine Tatsache, dass wir heute noch an den Folgen des Krieges leiden müssen, die aufs Konto unserer Vorfahren gehen. Und sicher habt ihr im Großen und Ganzen recht, wenn ihr als eine junge Generation der älteren Generation den Vorwurf macht und die dafür verantwortlich macht, was das faschistische Regime hinterlassen hat. Zum Beispiel eben den Krieg, Massenmord an Juden und die Folgen. Aber ich möchte euch fragen, was hättet ihr eigentlich dagegen tun können? Oder was hättet ihr wirklich dagegen getan, wenn ihr damals gelebt hättet? Und was tut ihr eigentlich heute? Damals ist ein Menschenleben nicht viel wert gewesen. Die Nazis haben die Menschen zu Millionen umgebracht. Und wer da dagegen war oder nicht mitmachte, der riskierte sein eigenes Leben. Und deshalb haben damals viele geschwiegen, einfach aus Angst. Und wer von uns wollte denn heute sich ein Urteil erlauben über die Menschen damals, die selber vor Todesangst geschwiegen haben? Aber diejenigen von euch, die so forsch fragen, warum haben die denn damals alle geschwiegen zum Massenmord? Die frage ich, warum schweigt ihr zum Massenmord heute in unserem Land? Es werden heute in unserem Land, nicht nur in der Bundesrepublik, wo die beiden herkommen, es werden auch in unserem Land die Kinder zu Tausenden im Mutterleib getötet. Aus dem Bauch rausgekratzt wie angebrannter Gulasch aus dem Kochtopf und dann in die Mülltonne geschmissen wie Abfall. Menschen, kleine, lebendige, wehrlose Menschen sind das. Wo ist euer Protest gegen diese brutale Abschlachtung von Menschen in unseren Kliniken und Krankenhäusern? Wo ist der Einsatz von euch für den Schutz des ungeborenen Lebens? Es ist für keinen von euch lebensgefährlich, gegen eine solche Praxis zu protestieren. Die einzigen, denen es vielleicht schaden könnte, das sind die von euch, die im Gesundheitswesen angestellt sind. Das kann sein, dass ihr euren Job verliert. Aber ihr anderen, ihr riskiert so gut wie nichts. Und ihr schweigt. Und vielleicht schweigt ihr noch nicht mal deswegen, weil ihr Angst habt, euch zu äußern, sondern weil ihr sogar dafür seid. Gott alleine weiß, wie viele von euch, die hier sitzen, Mädchen und Jungs und Eltern und Großeltern und Freunde an der Tötung eines ungeborenen Lebens beteiligt waren durch ihren Rat und ihre Zustimmung. Ich kenne die Argumente der Abtreibungsbefürworter bis dahin, dass meine 16-Jährige zu mir gesagt hat, Gott ist dran schuld, wie konnte der zulassen, dass ich ein Kind kriege? Das ist immer und überall bei jeder Sünde die gleiche alte Melodie, die haben schon Adam und Eva angefangen. Die anderen sind schuld, meine Erbmasse, meine Eltern, vielleicht Gott, meine Klasse, jedenfalls immer die alten anderen und nicht ich. Und dieses Spielchen, das macht Gott nicht mit. Der Sohn soll nicht tragen die Schuld des Vaters und der Vater soll nicht tragen die Schuld des Sohnes, sondern die Gerechtigkeit des Gerechten soll ihm allein zugutekommen und die Ungerechtigkeit des Ungerechten soll auf ihm allein liegen. Und das heißt, du kannst deine Schuld nicht auf andere abschieben und Gott schiebt dir nicht die Schuld anderen zu. Gott macht dich nicht verantwortlich für das, was andere getan haben, sondern nur für das, was du getan hast. Gott redet mit dir nur über deine Schuld. Und zwar mit einem einzigen Ziel, weil er sie dir vergeben will. Er möchte dir die Möglichkeit zu einem neuen Start geben. Auch wenn dir niemand mehr eine Chance gibt, es gibt eine Hoffnung für dich. Auch wenn du selber für dich die Hoffnung schon verloren hast, Gott hofft für dich. Auch wenn du dir selber einredest oder einreden lässt, dass aus dir nichts mehr werden kann, doch Gott kann dich ändern, der kann das. Der kann dein Leben verändern, wenn du ihm dein Leben auslieferst. Und dann bist du nicht mehr an einen unabänderlichen Ablauf eines unerbittlichen Schicksals gebunden. Natürlich, ich gebe zu, dass jeder von uns durch seine Vergangenheit, durch seine Erbmasse, durch sein Elternhaus, durch seine Erziehung in irgendeiner Weise bis zu einem gewissen Grade bereits festgelegt ist, im Guten wie im Bösen. Wenn dein Vater ein hohes Tier ist, da steht es ziemlich gut, hast du viele Chancen. Und wenn du aus einer Assi-Familie stammst, da hast du es unheimlich schwer, im Leben vorwärts zu kommen. Wenn du ein Strafentlassener bist, ist es für dich unheimlich schwer, in der Gesellschaft Fuß zu fassen. Wenn du einmal im Leben daneben gelatscht bist, da hängt dir das an wie Pech. Und du kannst machen, was du willst, das hängt dir an, du lebst wie in einem Teufelskreis. Aber die Bibel sagt, Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wenn du Jesus in dein Leben kommen lässt, kommst du aus dem Teufelskreis raus. Mit ihm schaffst du das, das ist deine Chance. Ich kenne einen Mann, der lebte in einem solchen Teufelskreis. Dem blieb überhaupt nichts anderes übrig, als zum Verbrecher zu werden. Der wurde geboren als ein uneheliches Kind. Das heißt, er wuchs auf ohne Vater, ohne Familie, ohne Zuwendung, ohne Geborgenheit. Der war nur in Heimen, dann nur in Erziehungsanstalten für schwer Erziehbare. Der wurde als Jugendlicher mehrmals straffällig. Der war nur 6 Jahre in der Schule, der log, der mauste. Das war der geborene Kriminelle, der hat 11 Jahre seines Lebens im Zuchthaus zugebracht. Und alle, die mit dem zu tun hatten, die Erzieher, die Fürsorger, die Richter, die Psychiater, überhaupt alle Leute waren sich einig, der ist durch seine Vergangenheit vorprogrammiert zum Verbrecher. Der ändert sich nie. Der ist und bleibt ein Krimineller. Der einzige, der anderer Meinung war Jesus. Jesus vertrat den Standpunkt, der ist und bleibt ein Kandidat für das Reich Gottes. Alle anderen beurteilten diesen Mann nur nach seiner Vergangenheit. Und deshalb gaben sie ihm keine Chance für die Zukunft. Jesus kannte seine Vergangenheit auch, aber er gab ihm die Möglichkeit der Umkehr. Denn Jesus kann das, was kein Erzieher, kein Richter, kein Psychiater, kein Fürsorger kann. Jesus kann zu dir sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Und diese Erfahrung hat dieser Zuchthäusler gemacht. Und dann hat Jesus aus ihm einen neuen Menschen gemacht. Den berühmten Evangelisten und Straßenprediger Wolfgang Dück, der vom Knast zur Kanzel aufgestiegen ist, der in den 60er Jahren vom Hamburger Hauptbahnhof und in den Großstädten der Bundesrepublik ein Zeugnis zu tausenden Menschen von Jesus abgelegt hat. Dieser Mann ist ein Beispiel dafür, dass es für Gott keine unmöglichen Fälle gibt. Das ist ein Beweis dafür, dass Gott nicht nachtragend ist. Der trägt dir deine Schuld nicht nach, sondern er trägt sie für dich ans Kreuz. Gottes Sohn Jesus hat am Kreuz deine Schuld getragen. Und deshalb kann der zu dir sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Was du auch Böses geredet, gedacht oder gemacht hast, Gott macht dir ein Angebot. Er sagt, es soll vergessen sein. Und deshalb heißt es hier, beim Propheten Hesekiel im Verse 31, werft von euch alle eure Übertretungen und bekehrt euch, so werdet ihr leben. 4-mal kommt in diesem Kapitel 18 das Wort Bekehrung vor. Und ich habe gehört, dass das manche von euch schon gar nicht mehr erhören können. Dass manche von euch abschalten, wenn ich nur davon anfange. Und nach dem letzten Gottesdienst ist mir auch mitgeteilt worden, dass ich bei manchen von euch als Bekehrungsmaschine gelte. Bloß damit ihr Bescheid wisst, das stört mich überhaupt nicht. Ich habe das Wort und die Sache nicht erfunden, sondern Bekehrung ist ein Wort aus der Bibel. Und wem das nicht passt, der muss sich nicht bei mir, sondern bei Gott darüber beschweren. Es ist Gott, der hier sagt, bekehrt euch, dann werdet ihr leben. Mit anderen Worten, wenn ihr euch nicht bekehrt, werdet ihr sterben. Es geht bei der Bekehrung doch nicht um ein Steckenpferd von mir, es geht um Tod und Leben und zwar von dir. Denn Gott hat einen Grundsatz, der steht hier im Vers 4. Und dieser Grundsatz heißt, jeder, der sündigt, soll sterben. Mach dir da bitte keine Illusionen. Sondern nimm das zur Kenntnis, Abkehr von Gott, also Sünde, Abkehr von Gott bedeutet den Tod. Das ist ein unabänderlicher Grundsatz, daran lässt sich nicht rütteln, das ist das Furchtbare. Aber Gott ist an deinem Tod nicht interessiert und das ist das Wunderbare. Gott sagt nicht eiskalt, wer sündigt, stirbt und wer sich bekehrt, der lebt, so ist es und nur macht, was er wollt. Sondern jetzt macht Gott sein Herz auf. Und jetzt sagt Gott, was er will. Der lässt uns tief in sein Herz hineinblicken, in das Herz eines liebenden Vaters, der nichts mehr will, als dass seine Kinder leben. Meinst du, sagt Gott, dass ich gefallen habe am Tod des Gottlosen und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinem Weg und am Leben bleibt? Noch bis zum letzten Atemzug hat jeder Mensch die Möglichkeit der Umkehr. Weil Gott bis zur letzten Konsequenz nur eins für den Sünder will, nicht den Tod, sondern das Leben. Gott möchte, dass du jetzt leben kannst mit einem guten Gewissen und nach deinem Tod mit ihm zusammen in seiner Ewigkeit. Und wenn du bewusst eine Sünde begangen hast, wir wollen mal heute bei dem Beispiel bleiben, mit dem wir heute angefangen haben. Also wenn du eine Abtreibung hinter dir hast, die Tötung eines Menschen, dann hast du dich damit selber aus dem Reich Gottes ausgeschlossen. Die Bibel sagt ja, dass die Totschläger in das Reich Gottes nicht rein dürfen. Ihr wisst ja alle, nach dem Gesetz in unserem Lande ist das erlaubt, Kinder zu töten im Mutterleib. Niemand wird dir deswegen was tun. Aber ich hoffe, durch heute ist euch klar geworden, nach Gottes Willen ist das nicht erlaubt. Und deshalb sagt die Bibel, Totschläger können nicht in Gottes Reich. Aber du hast noch eine Chance. Du hast eine Zusage Gottes, schwarz auf weiß, hier im Vers 23. Wo er sagt, meinst du, dass ich gefallen habe am Tod des Gottlosen und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt und lebt? Selbst wenn dein Kind nicht mehr lebt, weil du es hast töten lassen. Gott möchte, dass du lebst. Denn das, was du jetzt hast, ist doch kein Leben, wenn dich deine Ängste und deine Sünde bis in deine Träume rein verfolgen. Möchtest du nicht mal wieder ruhig schlafen können und ein gutes Gewissen haben? Siehst du, genau das ist es, was Jesus dir anbietet. Seine Vergebung. Der hat dich noch nicht verurteilt. Jesus hat dich noch nicht abgeschrieben. Wenn du deine Schuld nicht bereust, er müsste dich im jüngsten Gericht verurteilen. Aber das möchte er nicht. Viel mehr, so steht hier, viel mehr möchte er, dass du lebst. Das ist sein Wille und das Einzige, was er jetzt noch braucht, ist deine Einwilligung. Warum wollt ihr denn sterben? Fragt er hier. Ich habe keinen Gefallen am Tode des Sterbenden. Sag ihm doch, Herr, es tut mir leid, was ich gemacht habe. Vergib es mir. Und ich möchte mit dir ein neues Leben anfangen. Das heißt Bekehrung. Und wenn jetzt manche von euch sagen, also jetzt reicht's mir aber, jedes Mal, wenn man in den Gottesdienst kommt, da wird man ja angesprochen als Assi, ich bin auch kein Krimineller, ich habe auch keine Abtreibung hinter mir, ich bin ein anständiger Mensch, ich habe mich bekehrt, ich lebe mit Gott, mich geht das alles hier überhaupt nichts an. Na gut, dann kann ich nur sagen, wunderbar, herzlichen Glückwunsch. Das wäre ja furchtbar, wenn alle Rumtreiber und Abtreiber wären. Das ist ja gut, dass es junge Menschen gibt, die ihr Leben Gott gegeben haben und die ihr Leben wirklich mit Jesus führen. Und ich zweifle doch nicht daran, dass viele von euch solche Menschen sind. Aber das bedeutet doch nicht, dass ihr die Umkehr nicht nötig hättet. Liebe Brüder und Schwestern von der frommen Kante, ich möchte euch mal darauf aufmerksam machen, auf das, was hier im Vers 24 steht. Da sagt Gott, und wenn sich der Gerechte abkehrt von seiner Gerechtigkeit und tut Unrecht und lebt nach allen Gräueln, die der Gottlose tut, solltet ihr am Leben bleiben. An alle seine Gerechtigkeit, die er getan hat, soll nicht gedacht werden, sondern in seiner Übertretung und Sünde, die er getan hat, soll er sterben. Das heißt, ruhe dich nicht aus auf deiner Bekehrung. Berufe dich nicht auf deine fromme Vergangenheit. Versteck dich nicht hinter deinem kirchlichen Elternhaus. Vertraue nicht auf das Gute, das du früher mal getan hast. Für Gott zählt nur die Gegenwart, nämlich ob du jetzt seinen Willen tust. Und den lese ich euch nochmal vor. Werft von euch weg alle eure Übertretungen. Bekehrt euch, so werdet ihr leben. Mit diesem Gott, der uns so freundlich anredet und einlädt, mit dem wollen wir jetzt reden.